effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
Hallo und herzlich willkommen zur 282. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder dein Ohr leist. Beziehungsweise ist mir heute falsch, denn du leist uns dein Ohr. Heute gibt es nämlich wieder ein spannendes Interview. Zugegebenermaßen wird die Zielgruppe eine recht eingeschränkte sein bei diesem Interview, aber ich bekomme immer und immer wieder Anfragen zum Thema: Thomas, hast du nicht irgendwas für Selbstmanagement für Mütter? Kannst du da nicht Tipps geben? Beziehungsweise auch für Väter, ja, betrifft ja beide Elternteile logischerweise. Und kannst du uns da nicht Tipps geben? Und ich kann das ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich weder Mutter noch Vater bin. Aber ich habe jemanden an meiner Seite geholt, der das auf alle Fälle kann, nämlich Professor Dr. Lydia Balz. Die ist vor ein paar Monaten Mama geworden und erzählt im Interview, wie es ihr so gegangen ist vor der Schwangerschaft, was sie da gemacht hat, was sich dann durch die Schwangerschaft verändert hat, bei der Geburt, was man beachten sollte, Selbstmanagement, Zeitmanagement technisch. Sie hat das super untergliedert in die Schwangerschaft, in die ersten 4 Wochen nach der Geburt, bis zu 3 Monaten, bis zu 5 Monaten, gibt da jede Menge Tipps, Link-Tipps en masse und viele, viele tolle Informationen. Also ich kann nur sehr, sehr empfehlen, wenn du Mama bist, wenn du Papa bist, dann hör in diesen Podcast rein, ganz egal wie alt dein Kind schon sein mag. Hier gibt's jede Menge spannende Tipps, die du dir damit auf den Weg geben kannst für eben Zeit- und Selbstmanagement mit Kind und mit Familie. Ich will die Professor Dr. Lydia Balz gar nicht mehr näher vorstellen. Sie wird das gleich selbst tun im Interview und ich kann dir nur sehr, sehr viel Spaß mit diesem Interview wünschen und natürlich auch viel Erfolg bei der Umsetzung. Aber jetzt höre ich auch schon auf zu plaudern. Hören wir rein in dieses spannende Interview mit Professor Dr. Lydia Balz. Ja, hallo Lydia, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier mitzumachen und mir ein paar Fragen zu beantworten, auf die ich nicht so wirklich Antworten weiß. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erzähl doch mal, was machst du so und warum ist Zeit bzw. Selbstmanagement denn so wichtig für dich?
Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich höre jetzt seit so ungefähr 5 Jahren schon regelmäßig zu und bin immer gerne, höre mir das immer sehr gerne an und freue mich heute zum Thema Familie etwas erzählen zu können. Zu meinem Hintergrund, ursprünglich habe ich BWL studiert, hier in Deutschland mit 2 Auslandssemestern, einmal in Mexiko und einmal in Finnland. Habe dann direkt im Anschluss promoviert, auch im BWL, im Schwerpunkt Einkauf und bin dann bei Bayer eingestiegen und war dort erst im Inhouse-Consulting tätig und dann anschließend als Abteilungsleiterin im Einkauf. Ja, und von dort habe ich mich dann sehr drastisch wiederum verändert, wenn man jetzt so von außen drauf schaut, und bin dann Professorin geworden hier in Mainz, an der Hochschule Mainz. Muss aber sagen, ich sage so von außen betrachtet, weil ich eigentlich immer einen Fuß in der Tür behalten habe in der akademischen Welt, weil ich seit 2008 mit der Copenhagen Business School auch affiliiert bin. Und ich glaube, da hört man schon ein bisschen raus. Ich habe immer sehr viele verschiedene Sachen gemacht, auch sehr viele Sachen parallel. Zum Beispiel in diesem Inhouse Consulting in 3 Jahren 12 Projekte. Habe parallel eben noch meinen Fuß in dieser akademischen Tür gehalten. Und die Möglichkeit, das zu tun, die konnte man sich eigentlich nur durch ein sehr durchdachtes Selbst- und Zeitmanagement schaffen. Und das ist eigentlich das, woher ich komme. Ich bin also primär eine Anwenderin von Selbst- und Zeitmanagement-Prinzipien, Tools. Dazu erzähle ich gerne später auch noch mehr. Mhm. Und es ist eben deswegen beruflich sehr, sehr wichtig für mich gewesen. Und jetzt mit einem kleinen Baby ist das Thema noch wichtiger denn je, um überhaupt den Überblick zu behalten.
Das glaube ich auf alle Fälle sofort. Also wenn sich das, wie sich das hört sich so an, als hättest du nicht allzu viel Freizeit gehabt. Oder kann man das so sagen?
Ja,
oder
ja, kann man so sagen.
Ja? Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ja. An wen richten sich dann die Tipps, die du jetzt in diesem Podcast hier, in diesem Interview geben willst?
Ja, ich denke, die richten sich ganz besonders an junge Eltern beziehungsweise solche ins B, bei denen das Thema bald vor der Tür steht. Besonders junge Mütter, aber nicht nur. Also Väter können hier genauso profitieren, denke ich, wenn sie entweder selber etwas davon anwenden oder ihrer Frau auch Tipps zukommen lassen. Das geht also in beide Richtungen. Ein kleiner Punkt nur an der Stelle, weil das Thema Mutter oder Vater sein doch ein sehr persönliches ist. Ich gebe heute hier so wieder, was ich jetzt für mich rausgefunden habe in den letzten Monaten, auch unter dem in dem Kontext, dass ich mich eben seit Jahren sonst schon mit Selbst- und Zeitmanagement beschäftigt habe. Aber jeder muss für sich selber rausfinden, womit er oder sie sich da wohlfühlt. Also das ist einfach ganz wichtig. Das ist jetzt kein Rezept, was man so befolgen soll, natürlich, sondern das sind Tipps. Manche davon passen, manche passen wahrscheinlich nicht. Und da muss jeder schauen, was zutrifft.
Genau, so sehe ich das auch. Es ist wie ein Selbstbedienungsladen. Rausnehmen, ausprobieren, zurücklegen, was Neues nehmen. So, genau. So wie es immer ist, genau. Lass uns mal einsteigen, Lydia, vielleicht in deiner Zeit, bevor du das Baby bekommen hast. Wie sah denn da dein Zeit- und Selbstmanagement aus, damit wir auch ein wenig so den Unterschied dann herauskennen können, was sich verändert hat?
Ja, sehr gerne. Also, wenn ich an die Zeit zurückdenke, die ist ja noch nicht lange her, dann war das sehr strukturiert. Ich habe eine Meilensteinplanung aufs Jahr gemacht, meistens auch im Dezember, um zu schauen, was ist denn eigentlich im nächsten Jahr an Deadlines. Jetzt muss ich bei mir zum Beispiel auch verschiedene Forschungsthemen im Blick behalten. Was sind da für Einreichungen bei Konferenzen? Was haben Projekte für Meilensteine dort und dergleichen? Aber auch in der Lehre, welche Vorlesungen und so. Also das wurde alles sehr, ich sag mal, mit großem Vorlauf geplant. Okay. Und zwar auch auf der Basis mit dem, was sind meine Werte, deinem Podcast, der auch schon ein paar Jahre her ist, den habe ich immer an meinem Kalender, dieses Blatt mit den Werten. Habe dann eine wöchentliche Planung immer gehabt, interessanterweise, ich glaube, ähnlich wie bei dir samstags.
Ne? Genau, ja.
Und habe da aber das, ob das jetzt doppelt ist, aber irgendwie hat das für mich gut funktioniert. Zusätzlich zu der To-Do-Übersicht in Todoist, das ist die App, die ich dafür nutze, ja, bei der auch schon oft zur Sprache kam, trotzdem immer noch so ein DIN A5 Blöckchen hier auf meinem Schreibtisch, das gucke ich jetzt auch gerade an, wo die Top-Prios sozusagen nochmal händisch draufstehen, damit ich immer wusste, okay, wenn ich die geschafft habe in der Woche, dann war das eine gute Woche. Also viel weniger als das, was in meiner App sozusagen noch drin war. Und wie habe ich die abgearbeitet? Auch eine Technik, seit 3 Jahren hatte ich die benutzt, die Pomodoro-Technik, die du auch vorgeschlagen hattest. Ich habe sowohl 25er als auch 50er Einheiten gemacht, entweder mit 5 oder 10 Minuten Pause dazwischen und hatte das kombiniert mit Focus at Will. Also das heißt, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, dass man diesen Dienstleister hat im Internet mit Musikkanälen, die die Konzentration fördern. Und dort kann man eben das als Timer einstellen. Das heißt, da habe ich mir dann 50 oder 25 Minuten eingestellt, dann macht es einmal vorneweg so ein Klingeln, dann am Schluss das Klingeln und dann wusste ich, okay, jetzt ist die Pause. Ja, Ideensammlung in Evernote, ja, genau. Und ein wöchentlicher und monatlicher Review der Ziele, zu dem auch gehörte, ein Erfolgsjournal zu pflegen. Also alles in derselben, das mache ich dann aber sehr, ich sag mal, low-tech in Excel, da gibt es dann eben noch einen Reiter, Erfolgsjournal. Okay. Ja, das vielleicht zum Thema vor dem Baby, ein bisschen vorbereitend zum Thema Baby, vielleicht noch einen Hinweis, wir hatten, mein Mann und ich, also von Interesse können wir darauf später vielleicht nochmal zurückkommen, geschaut, dass wir uns beruflich so aufsetzen, dass wir auch ein bisschen flexibler sind, also das war nochmal was wir schon vor der Ankunft der kleinen Dame geregelt hatten.
Sehr gut, also schon vorbereitet, wunderbar. Ja. Jetzt, was hat dich denn besonders überrascht? Was ist denn jetzt mit Baby vollkommen anders, als es vorher war? Hast du irgendwas, was jetzt absolut nicht mehr funktioniert oder Dinge, die weiter funktionieren? Was hat sich denn geändert?
Ja, also die größte Veränderung ist das Thema Fremdbestimmung. Ich hatte eine Kollegin, die dankenswerterweise mir das so sehr unverblümt, sie hat das sehr nett gesagt, muss man vielleicht sagen. Ja, das klingt okay. So. Und sagte, ja, also was sie wirklich gestört hat, ist auch sehr ein sehr strukturierter, planerischer Mensch, das war diese Fremdbestimmung. Und ich dachte, naja, gut, okay, dann wird das halt so wie in meinem Managerjob, ne, bei Bayer, ja, dann habe ich halt irgendwie von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends irgendwie Programm, okay. Aber man ist eben noch viel, viel fremdbestimmter als das. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Also das hat mich wirklich, wirklich umgehauen, dass man für dieses kleine Bündel, was man natürlich auch sehr liebt, aber dass man dafür eben 24 Stunden, und zwar in sehr kleinen Zeiteinheiten, pflegend tätig ist, ne?
Das glaube ich sehr gerne, ja. Das ist sicherlich sehr, sehr mühsam. Gibt es irgendwas, was du gern vorher gewusst hättest in Bezug auf das Zeit- und Selbstmanagement? So, wenn jetzt da jemand gerade Mutter wird oder es noch nicht so weit ist, dass die sich ein bisschen anders vorbereiten können, als dir es vielleicht möglich war?
Ja, also ich muss sagen, gerade wenn man jemand ist, der sehr gewohnt ist, sich auf sich selbst zu verlassen, jetzt im Sinne von, okay, ich plane meine Ziele, ich plane meine To-Dos, ich arbeite das alles ab, also man ist sehr, sehr stark auf sich selbst angewiesen, dann ging es zumindest mir so, dass ich nicht so im Blick hatte, wie stark man auf andere angewiesen ist, wenn man ein kleines Kind hat. Also klar, der Partner ist natürlich, sag ich mal, die erste Adresse, aber den hat man in der Regel ja im Boot. Aber was ich damit sagen will, ist, man muss eigentlich noch gucken, wo finde ich andere Unterstützung. Und dieses Suchen nach Unterstützung, das wäre eigentlich besser, sich damit auch früher zu beschäftigen. Das hängt natürlich auch von der eigenen Situation ab. Bei uns zum Beispiel sind die Großeltern eher weit weg und auch nicht mehr so jung. Da können die nicht so gut unterstützen. Aber wenn man da, sage ich mal, noch rüstige oder vielleicht jüngere Eltern hat, dann sind die sicherlich eine sehr gute Adresse. Und man sollte sich da auch nicht so sehr irgendwie zurücknehmen, dass man sagt, oh nein, 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 das schaffen wir schon die ersten 3 Wochen oder so, sondern dankbar sein, wenn man jemanden hat, der einem da vielleicht zur Hand geht, der vielleicht jetzt, ich sag das mal so ganz unverblümt, der kocht, ja, der einkaufen geht oder die einkaufen geht. Mhm. Das ist alles eine unschätzbare Unterstützung. Das sind so Sachen, die kommen einem vorher so alltäglich vor. Und plötzlich, wer macht das jetzt? Wir sind gerade irgendwie so in Beschlag genommen. Das ist richtig zusätzlicher Stress ist, den man eben durch die Hilfe von anderen vermeiden kann. Ich habe jetzt sehr viel Familie erwähnt. Ich war ganz überrascht, vielleicht noch als Hinweis, es gibt so eine Organisation, die heißt Welcome, die haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, aber das ist zum Beispiel eben hier so ein evangelisch geförderter Dienst, der kommt gerne und hilft eben in solchen Situationen. Ja, und daran würde man, glaube ich, auch selten denken. Und ja, vielleicht noch eins genau. Und wenn man es kann, ich habe Bekannte, wir haben das jetzt nicht gemacht, sich vielleicht sogar vorher schon Gedanken machen wegen potenzieller Unterstützung in puncto einer Kinderfrau. Das muss man auch wollen. Also das ist deswegen ein bisschen schwieriges Thema, glaube ich. Aber wenn man jemand ist, der super im, ich sag mal, Berufsleben steht, dem das auch total Spaß macht und wichtig ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Nicht um das Kind abzugeben, das will ich gar nicht damit sagen, sondern um vielleicht jemanden zu haben, der einem so parallel zur Hand geht, damit man ein bisschen besser planen kann.
Genau, kann auf alle Fälle nicht schaden, denke ich mal. Ja. Das auf alle Fälle. Lydia, gibt es auch irgendwas, was besser geworden ist bezüglich Zeit- und Selbstmanagement, jetzt wo das Baby auf der Welt ist?
Ja, ich würde sagen, zwei Dinge sind wirklich besser geworden. Nämlich das erste ist Priorisierung. Ich habe vorher zwar gedacht, ich wäre priorisierend schon ganz okay, ganz gut, aber gerade wenn man eben weiß, okay, vielleicht habe ich heute nur 1 Stunde, in der ich irgendwas machen kann. Ja. Dann betrachtet man plötzlich seine To-Dos in einem ganz neuen Licht und dann springen einem die A- und B-Aufgaben nach der Eisenhower Matrix, die springen einem ins Auge. Und das ist nämlich dann auch gleich der zweite Vorteil, die bearbeitet man dann wirklich wie so mit einem Laserfokus. Weil man hat nur diese, jetzt eine Stunde ist sogar schon recht viel, vielleicht hat man auch 2x1/2 oder so, das Baby schläft gerade friedlich im Tragetuch oder dergleichen, dann zack, 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 werden die Sachen abgearbeitet.
Sehr gut. Also aber das Parkinson'sche Gesetz, Arbeit, den sich in jenem Maße, also mit Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, das kommt, in die Gefahr kommt man nicht.
Kommt man nicht, genau. Absolut. Und noch ein Kommentar dazu, was auch besser geworden ist, nämlich so im Punkt um Mindset. Man lebt auch mehr in der Gegenwart. Ich habe mich damit auch so die letzten 1,5 Jahre mal beschäftigt. Es gibt ein wirklich super gutes Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das heißt The Time Paradox von Philip Zimbardo und John Boyd. Der Philip Zimbardo, den kennt man von diesem Stanford Prison Experiment von 1971, wo die Wärter und die Gefangenen waren, wo das dann so eskalierte. Und wenn man so ein Selbst- und Zeitmanagement fokussierter Mensch ist, hat man oft die Tendenz, in der Zukunft zu leben. Ne? Man verzichtet ja oft auf etwas in der Gegenwart zugunsten der Zukunft. Und Kinder zwingen einen, also auf positive Weise, finde ich, wieder in der Gegenwart zu leben und auch so mit denen zu erleben, was eigentlich gerade im Moment passiert. Also das nur so als Seitenkommentar. Da gibt es auch so einen kleinen Selbsttest für 5 Minuten auf der Website. Das kann ich dir alles für die Shownotes auch geben. Das Leben in der Gegenwart ist auch etwas, was besser geworden ist mit Baby.
Okay, sehr, sehr spannend. Ja, werden wir natürlich alles verlinken. Super, vielen, vielen Dank. Ja, und dann lass uns jetzt dann in die Zeit mit Baby springen, Zeit- und Selbstmanagement und vielleicht auch so ein bisschen die Zeit der Schwangerschaft mit betrachten. Wie hat sich das jetzt da entwickelt in der ja, Schwangerschaftsstart bis jetzt da, wo das Baby wirklich auf der Welt ist?
Ja, gerne. Ich hatte mir jetzt auch so ein bisschen überlegt, in welche Phasen man das einteilen kann, die einen echten Einfluss haben. Also zumindest bei uns. Ich meine, klar, ich spreche jetzt nur aus der eigenen Erfahrung, aber das waren so ungefähr 5 verschiedene. Die erste ist genau die Schwangerschaft. Und ich möchte immer ganz kurz eingehen, so auf, was sind so wichtige Tipps für die eigene Gesundheit? Also soll heißen von Mutter, Baby und auch dem Vater. Dann das zweite, den darf man nicht vergessen. Sehr genau, wichtig. Ja. Es gibt auch Konstellationen, wo das auch die vielleicht die Primärperson ist. Also diese drei grundsätzlich immer anzusprechen. Dann organisatorisches und Besorgungen. Was sind da wichtige oder jetzt sind einfach sinnvolle Sachen für uns gewesen? Und das dritte ist immer To-Dos und Planung. Also hier unser Kernthema. Dann kommen wir zur Schwangerschaft. Ja, ich kann nur empfehlen, gute Kurse zu buchen. Das ist die Zeit dafür. Auch wenn man denkt, ja, ich bin doch so beschäftigt, ich habe doch Projekte, ne, ich bin beruflich eingespannt. Man muss sagen, das ist zwar keine Krankheit, ne, schwanger zu sein, aber es ist eine große Belastung für den Körper. Das ist das eine, die physische Komponente. Und die psychische ist, es ist eine schöne Zeit. Und man weiß nie, ob, ne, ob man überhaupt nochmal das erlebt. Deswegen ist es so wirklich eine Zeit, die man auch versuchen sollte, nach Möglichkeit zu genießen. Mir hat es geholfen, Schwangeren-Yoga zu machen, auch so eine Wassergymnastik. Und das sind natürlich Zeiten, die nimmt man sich dann einfach. Und ich kann nur sagen, das war auch gut so. Also nachher, man kann sich das, wie gesagt, nicht so gut vorstellen, wie das dann aussieht, wenn das Kind da ist. Aber diese Zeit auch so nochmal die Batterien ein bisschen aufzuladen, ist sehr wichtig. Ja, was Organisatorisches angeht und Besorgungen, es gibt im Internet echt sehr gute Checklisten, also was man für den Arbeitgeber beachten sollte, jetzt wenn man bekannt gibt, dass man ein Kind erwartet oder sogar mehrere Kinder, je nachdem wie die Situation ist. Dann gibt es auch andere Checklisten für die spätere Phase, was wie die Kliniktasche, ne, was gehört da rein? Okay. Tja, wenn man das erste Mal Eltern wird, ne, dann sind das alles sehr sinnvolle Tipps. Und auch die Erstausstattung, da gibt es auch gute Checklisten. Und natürlich kann man auch im Freundeskreis oder Bekanntenkreis fragen, hat noch den Charme, dass man vielleicht das eine oder andere vielleicht auch Secondhand abkaufen kann, weil die Sachen oft ja nicht so stark genutzt sind oder abgenutzt sind, möchte ich damit sagen. Und aber Tipp hier, unbedingt vor der Geburt kaufen. haben wir auch gemacht. Aber es ist besser, so 4 Wochen vor der Geburt alles mehr oder weniger parat zu haben, damit man ja so ein Peace of Mind hat. Ne? Also damit man sagen kann, okay, wenn jetzt was früher passiert oder so, dann ist alles okay. Meine Kliniktasche steht im Flur oder ist sogar im Auto. Ne? Mhm. Und das Kinderzimmer ist zumindest so weit oder auch das Schlafarrangement für das Kind ist so weit, dass es jederzeit losgehen könnte. Ich habe noch Kleidung für das Kind. Also so, dass man einfach sich wohlfühlt, dass es jetzt okay ist. Das Kinderzimmer aus meiner Sicht muss nicht irgendwie ganz fertig sein. Aber wer das will, manche haben so ein Nest. Nestbautrieb, dass das auch alles neu gestrichen und so weiter und alles perfekt fertig sein muss. Wir haben das jetzt ein bisschen später fertig gemacht zum Beispiel. Okay. Ja, gute Bücher, die ich da empfehlen kann, ist das Buch Babyjahre von Remo Lago. Das ist so ein Klassiker, das ist ein Kinderarzt, der sehr bekannt geworden ist. Mit, ja, ich sage, das ist alles sehr wissenschaftlich fundiert. Dann gibt es für das große Thema Schlafen, was alle Eltern sehr bewegt.
Glaube ich.
Gibt es das Buch Schlafgut Baby von Renz Polster und Imlau. Und dann habe ich noch 2 hier, nämlich 1, das ist ein, jetzt kommt's, oh je, ich wachse. Der Name ist Programm übrigens, also oh je, ich wachse. etwas kontrovers, dieses Buch unter Müttern oder Eltern allgemein, weil es bestimmte Vorgaben macht, wann was ungefähr passieren soll, von Van der Ritt und Ploy. Aber ich fand das persönlich nicht schlecht. Ich finde, das ist eigentlich sehr Also für uns passt es ganz gut und es hilft einem, sich auf besonders schwierige Phasen so mental vorzubereiten.
Okay.
Dass man dann weiß, wann es besonders heftig. Dazu gibt es auch eine App und der App ist das sehr schön dargestellt. Wenn so eine Phase kommt, dann kommen da so Gewitterwolken. Das ist wirklich so.
Okay.
Und dann gibt es die Sonnenscheinphasen. Also wenn man Urlaub plant, wäre zum Beispiel vielleicht nicht so schlecht, da reinzugehen. Also das ist für uns halt gut funktioniert. Es gibt auch wohl Mütter, die das nicht so toll finden, aber man kann es sich ja mal angucken vielleicht. Und dann noch als Tipp, kann man sich auch schon mal in der Schwangerschaft anschaffen und ob man es dann schon liest oder später, aber man hat halt eigentlich tendenziell dann mehr Zeit zum Lesen, ist Baby-Led Weaning, das Grundlagenbuch von Rapley und Moquette. Da geht es um das Thema Beikost und zwar ein etwas modernerer Ansatz als der Brei. Ich sage nichts gegen Brei, aber das ist halt jetzt hier so der Ansatz, das Kind lernt selber zu essen. Mhm. Auch das ist jetzt hier nur ganz kurz angesprochen. Soweit man kann, alles vorher organisieren, alle Hilfe, die man kriegen kann. Schwiegermutter, Mutter, Schwester, Freundin, Tante, vielleicht auch netter Onkel, also Bruder, egal, ne? Alles, was man kriegen kann. Wenn der Mann Elternzeit nehmen kann am Anfang, das ist das toll. Das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll in den ersten Wochen. Wenn man eine Haushaltshilfe haben kann, bei uns, wir haben schon seit einigen Jahren eine, das ist für uns so ein Bereich wie, das ist so eine outgesourcete Tätigkeit für uns. Da würde ich empfehlen, so nach 3 Wochen kann man da die Person schon wiederkommen lassen. Die ersten 2, 3 igelt man sich da doch ziemlich ein und ist auch sinnvoll. Aber dann geht das schon eigentlich ganz gut weiter. Und wegen dem Thema, was ich vorhin erwähnte, so Kinderfrau oder Babysitter, es schadet nicht, entweder schon zu suchen oder zumal zu screenen und zu sagen, gut, Starttermin ist noch ein bisschen offen und dann zu gucken, wie man zurechtkommt, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Wir sind ja jetzt gerade noch hier in der Schwangerschaft. Bei uns, wir haben mit Babysittern, die aber dann einfach parallel zu mir hier sind, für wenige Stunden die Woche, haben wir mit 3 Monaten gestartet, also als die Kleine etwas älter war. Da gibt es auch eine ganz gute Website, mich positiv überrascht hat, die heißt hallobabysitter.de. Da kann man nach der Postleitzahl suchen und dann kann man auch Gesuch eintragen, wenn man möchte. Und das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ja, jetzt sozusagen digital noch ein paar Tipps für die Schwangerschaft und dann sind wir durch den Bereich auch schon. Nämlich auf YouTube gibt es ein paar sehr gute Kanäle aus meiner Sicht. Da gibt es den Mami-Blog, aber nicht mit G, sondern CK am Schluss. Ja, sie hat ganz tolle Ideen für Babys, glaube auch Kleinkinderspielzeug, wie man mit den Kindern umgeht. Also es ist unheimlich intensiv, also eine hohe Informationsdichte. Dieser YouTube-Kanal. Und auch sehr nett für die Schwangerschaft, jede Phase gibt es auch ein schöner Name, die kranke Schwester.
Okay.
Ja, die war Krankenschwester, deswegen hat sie dann ihren Kanal so genannt.
Okay.
Und das ist auch sehr nett, weil sie hatte das von Woche zu Woche gemacht. Und also mir hat das gut gefallen, so von Woche zu Woche mitzugucken und noch jemand anderen so mal zu hören, weil sie hat dann auch immer recherchiert, hat auch dann auch Tipps nochmal zusammengetragen. Und also das war auch ein schöner Kanal. Ja, bei To-Dos und Planung, es schwang schon ein bisschen mit, Outsourcing und Arbeitsteilung möglichst früh organisieren. Es ist viel leichter, ja, Sachen laufen zu halten und sozusagen zum Beispiel eine Haushaltshilfe vorher zu finden, als das zu machen, wenn man das Baby schon hat. Deswegen unbedingt lieber während der Schwangerschaft solche Sachen schon aufsetzen. Auch Thema Elterngeldantrag am besten schon ausfüllen, Umschlag auch schon vorbereiten. Alles, was man schon mal vorarbeiten kann. Und auch so ein Thema, das wird uns gleich immer wieder mal begegnen. In der Schwangerschaft ging es noch, in der Wochenplanung zu arbeiten. Ja, das hört sich schon so an. Ich sag schon mal, was ich nämlich meine. Ein ganz wichtiger Punkt, als das Baby jetzt gleich in unserer nächsten Phase da ist, habe ich echt umgeschaltet von Wochen- auf Monatsplanung.
Okay.
War keine Chance. Ja. Die Woche ist zu kurz. Das ist ganz interessant. Ja, also das einfach mal so als Tipps zum Thema Schwangerschaft, wenn man sozusagen noch voller Erwartung dem großen Tag entgegenblickt.
Sehr spannend, ja. Unheimlich, was da alles zu beachten ist. Ja. Also man muss schon sehr, sehr gut vorbereitet sein. Ja.
Ja, und dann genau kommt der große Tag Und deswegen das nächste ist Neugeborenes. Neugeborenes ist wirklich jetzt ganz streng genommen von der ersten bis zur vierten Woche. Und das ist in der Tat eine sehr, sehr intensive Phase. Man sagt auch, eigentlich ist ja so ein Baby, was auf die Welt kommt, noch relativ unreif. Das menschliche Kind kommt halt eigentlich zu früh. Und diese ganzen 3 Monate eigentlich danach sollte man als viertes Trimester sehen. Mhm. Das Baby ist noch eigentlich, es reift noch nach. Und die ersten 4 Wochen ist das eben ganz besonders ausgeprägt. Bei dem Thema, wie hält man sich da fit, was soll man da beachten? Nur sagen, wenn man als Mutter plant, dass man das Kind gerne stillen möchte, dann muss man wirklich unbedingt am Anfang alle 2 Stunden stillen, wenn das Kind da ist und sich nicht irritieren lassen, wenn zum Beispiel jemand im Krankenhaus sagt, ja, so alle 3-4 Stunden oder im Freundeskreis oder sonst wo. Man kann das Kind nicht verwöhnen. Das ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich habe dann auch viele Sachen dazu gelesen, weil man als Mutter oft gesagt wird, Mutter, man soll das Kind nicht verwöhnen. Das war der schöne Satz, verwöhnen ist jemandem etwas abzunehmen, was er oder sie selbst könnte. Mhm. Und bei so einem kleinen Leben ist das nicht der Fall. Ne? Es könnte sich selbst nicht ernähren, jetzt in diesem Beispiel. Ja, genauso kann es sich selbst auch nicht, es kann sich auch nicht bewegen. Es kann, also es, ne? Ich will sagen, dass man da ruhig wirklich, da kann man nicht zu viel machen. Ne?
Ja. Das glaube ich.
Also, das ist, wie gesagt, jetzt meine sage ich mal, Meinung, die ich mir so gebildet habe. Aber es funktioniert auch. Ja, wenn man kann, gesunde Sachen vorher einkochen, das haben wir ein bisschen gemacht, haben wir allerdings nicht genug gemacht. Das heißt, da war dann erstmal der Lieferdienst. Lieferdienste aller Art mussten da herhalten, wenn man hier zu Hause ist. Das kleine Leben, ne, will so alle 2 Stunden eigentlich eher so jede Stunde mal trinken. Man kommt nicht mehr weg. Mein Mann war so... So nett hat sich um den Haushalt gekümmert und hat dann auch solche Besorgungen gemacht. Aber wenn man eben kann, dann sollte man vielleicht da vorher schon versuchen, sich da Vorräte anzulegen. Oder wenn man eben, hatten wir ja das Thema, jemanden hat, der einem sonst noch hilft, kann er oder sie vielleicht dann was machen. Eine gute erste Arbeitsteilung etablieren. Wer macht was wann? Jetzt meine ich zwischen den Partnern. Zum Beispiel bei uns, ich habe halt immer die Nachtschicht. Das liegt einfach daran, dass die Kleine gestillt wird. Na, wenn zum Beispiel bei anderen Müttern, die ich kenne, das Kind aus irgendwelchen Gründen, ob das jetzt gewollt oder ungewollt ist, die Flasche bekommt, dann ist es natürlich leichter, den Partner mit einzubeziehen, insbesondere bei der Nachtschicht. Ja, dann kann man das auch unter sich aufteilen, wenn man das möchte. In unserem Fall Vater mehr am Tag oder bestimmte Dienste, ne, sowas, wer macht das Einkaufen, wer macht die Wäsche und so weiter. Und ich sage das so wiederum, man ist ja vorher selbst, wie gesagt, sehr stark hat man Dinge unter Kontrolle und jetzt muss man sich viel mehr abstimmen, als das vorher der Fall war. Nicht nur jetzt, was das Baby und seine Bedürfnisse betrifft, sondern auch mit dem Partner. Und auch mit anderen involvierten Personen, die wir ja eben schon hatten, muss man halt viel mehr koordinieren, als es vorher der Fall war. Okay. Ja, dann als Tipp noch wegen dem Thema Schlafen. Wir haben ja beim Selbst- und Zeitmanagement auch immer, was ist denn so die Basis? Die Basis, dass man selbst auch in einer relativ guten körperlichen Verfassung ist. Ne? Und das ist ja wirklich ein großes Thema, weil die Kleinen, also die Neugeborenen, haben keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Es schien uns, dass es hilft, wenn man in der Tat so 1-2 Mal am Tag mindestens spazieren geht raus, damit die Kinder den Lichteinfall haben und sich anfangen, langsam zu orientieren. Das ist ja auch ein Tipp, den man selbst wegen Jetlag hat, ne? Wenn man im Ausland ist, dass man an die Sonne soll. Und das hilft wohl auch den Kleinen. Und das andere ist, dass man schaut, welche Lösung beim Schlafen dafür einen passt. Ich habe jetzt eben dieses Buch mit dem Schlafgutbaby genannt. Die sagen halt alle, so dieses alte Denken, das Kind muss lernen, um 7 Uhr im Bett zu sein. Das ist so der 50er-Jahre-Approach. Ne? Okay. Heutzutage ist man da etwas, wie soll ich sagen, also aus der wissenschaftlichen Seite sagt man, das sind alles Steinzeitbabys, die wollen eigentlich in der Nähe der Mutter oder Vater sein und dann sind die auch ruhig. Und das stimmt. Also wenn das Baby sich bei einem selbst körpernäher am wohlsten fühlt, und das wird in der Tat bei den meisten Kindern der Fall sein, dann kann man eben auch überlegen, okay, macht man Das sogenannte Familienbett, das Kind schläft dann eben nicht im eigenen, sondern schläft bei den Eltern. Das darf man aber nur machen, wenn die Mutter stillt und keiner natürlich irgendwie benebelt ist mit irgendwas und auch man darf auch nicht zu schwer sein. Also das aber jetzt extrem schwer ist gemeint. Ja. Also nur so als Punkt, weil das doch so ein essentielles Thema ist, dieses mal kurz ein wenig ausführlicher, sich versuchen, von pauschalen Schlaftipps zu emanzipieren und gucken, was auch für einen da gut passt. Es gibt da ganz viele verschiedene Schulen. Ich habe jetzt diese sehr, sehr, das nennt man wohl, habe ich gerade vor kurzem gelernt, Attachment Parenting, was aber auch dieser Kinderarzt, dieser Remo Lago empfiehlt, dass man eine Bindung aufbaut und über die später auch dann anders mit dem Kind erziehen ist wieder ein hartes Wort, ne, aber anders umgehen kann. Und ich sag mal ganz kurz, was das krasse Extrem ist, weil wieder, wenn man das nicht so kennt, dann ist es vielleicht ein bisschen komisch. Das krasse Extrem dagegenüber ist das sogenannte Verbären, das ist so wieder nach dem Erfinder, dass man die Kinder einfach schreien lässt und die im Bett dann angeblich lernen, sich selbst zu beruhigen. Okay. Aber da ist der neueste wissenschaftliche Ansatz, dass man sagt, ja, die lernen nicht, sich zu beruhigen. Die haben einen unglaublich hohen Level an Stresshormonen. Aber sie lernen, dass sie still sein sollen. Das ist so evolutionär, dass die nicht irgendwo im Busch liegen alleine und dann locken die noch die Tiere an, sondern die halten dann still. Okay. Aber die sind eigentlich wach und gestresst. Und das, ja, das muss man für sich wissen, ne? Also das wäre jetzt für uns zum Beispiel keine Option. Ja, dann auch so noch ein wichtiges Thema in dieser ersten Phase 1 bis 4 neben dem Schlafen, was auch vielen zu schaffen macht, ist das Thema Bauchweh. Ja, also, ich weiß. Okay. Aber das ist wirklich auch, gibt es auch viele gute Tipps. Einer nur ganz schnell ist, da gibt es ganz gute Tropfen aus der Apotheke, die heißen Bigaya-Tropfen, das sind so probiotische Kulturen und das hilft eben dem Kind da auf einen guten Stand zu kommen. Ich bin natürlich jetzt keine Ärztin, deswegen immer, ne, mit der Hebamme und oder dem Arzt konsultieren, aber für uns hat das super gut funktioniert. Mhm. Ja, für die Mama und den Papa noch als Punkt unbedingt Rückengymnastik und auch, okay, auch die Rückenbildungsgymnastik zu machen. Wenn auch nur ein paar Minuten. Es ist wohl so, dass die ersten 6 Wochen jetzt für die Mutter so ein ganz, apropos minimal effektive Dosis, ne, so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeitfenster sind. Der Körper will sich regenerieren. Das heißt, wenn man da ein paar Minuten macht, dann bringt das unheimlich viel. Es bringt mehr, als wenn man jetzt dann erstmal 2 Monate wartet und dann was Längeres macht. Deswegen versuchen, dieses Zeitfenster zu nutzen.
Okay.
Ja, organisatorisches und Besorgung, unbedingt Tragetuch versuchen oder Tragesystem. Wir hatten jetzt eine Manduka Tragetuch und auch 2 Tragen, eine für meinen Mann, eine für mich. Ich meine, manche Kinder scheinen das nicht zu mögen, aber viele, viele mögen es und das erleichtert eben einem, die Hände frei zu haben. Das hat mir jetzt auch erleichtert, mal wieder an den Computer zu kommen, ne, und auch an meinen Artikeln zu arbeiten zum Beispiel, wenn das Kind einfach schläft. Ja. Man muss dann gucken, ob man einen normalen Stuhl oder den berühmten PC-Ball braucht, okay, um drauf zu sitzen. Das war bei uns oft der Fall. Aber das, wie gesagt, ich empfinde das eigentlich dann ganz beruhigend, weil ich weiß, das Kind schläft friedlich, das sieht total glücklich aus. Ne? Man selbst hat sozusagen hier die Hände frei und kann in Ruhe arbeiten. Also für uns war das echt eine sehr gute Lösung. Ja, und hier noch ein Punkt, genau, spätestens die Babyapotheke jetzt zu besorgen, wenn das Baby da ist, aber auch das könnte man theoretisch vormachen. Wir haben das erst später gemacht, deswegen hatte ich das auch hier einsortiert. Okay. Ja, To-Dos und Planung, für die eigene Planung, ich kann sagen, so ein Kind, wenn man das plant zu stillen, hätte ich vorher nicht gedacht, vielleicht hatte ich mich dazu auch ein bisschen zu wenig informiert, aber für die anderen nochmal als Warnung, so ein Kind trinkt wirklich, wirklich lang, wenn es so klein ist, weil die haben noch nicht so einen Zug, die können das auch noch nicht so gut. Ich habe das getrackt mit so einer App, die ich später noch mal kurz sage, der längste Tag war 9 Stunden, 9 okay. Stunden stillen. Und da hat man so gesehen Zeit, das heißt, man könnte Podcasts hören.
Okay, sehr gut.
Genau, also das habe ich auch viel gemacht. Und man kann auch YouTube, also was man jetzt noch nicht vielleicht geguckt hat in der Schwangerschaft, den Mami-Blog zum Beispiel, den habe ich mir oft währenddessen angeschaut, einfach iPad auf den Tisch, ne, und dann auch irgendwie gemütlich auf der Couch. Also das ist eine Zeit, diese ersten 4 Wochen, da ist das Kind sehr, sehr viel mit Trinken beschäftigt. Da kann man eigentlich so gesehen viele Inhalte jetzt, ne, so Podcasts oder Videos anschauen. Mhm. Dann wichtiger Tipp auch, was man ja eigentlich so nicht glauben würde, aber ich muss es einfach mal so sagen, maximal ein Termin pro Tag. Wenn es geht, besser nur 1 bis 2 Termine pro Woche okay. in dieser Phase. Weil man hat echt keine Möglichkeit, das zu kontrollieren, wann was passiert. Und es stresst einen. Also kann ich, wie gesagt, nur für mich sagen, aber es hat sofort gestresst, wenn man 2 Termine hatte an einem Tag, weil man nicht wusste, okay, wie sieht das denn zwischen diesen beiden Terminen aus? Wird der erste sich verzögern? Wird die Kleine dazwischen vielleicht dann noch weiter trinken wollen? Also man kann einfach unheimlich schwer das einschätzen. Und man kann sich selber viel, viel Druck aus dem Kalender nehmen, wenn man einfach sagt, ja, es ist jetzt so, es ist das sogenannte Wochenbett, die ersten 6 Wochen, da ist jetzt Zeit nur fürs Baby und wenn ich was schaffe nebenbei, ist es schon toll. Ja? Mhm. Also das ist so das Mindset, das einem hilft.
Glaube ich.
Ja. Super. Und Arbeitsthemen habe ich auch ja wirklich nur Prio 1 und zwar dringend und wichtig. Ne? Mhm. Also nur A-Aufgaben. Und wenn davon was klappt, ist das toll. Ja, das muss man echt so sehen. Ganz wichtig auch dann hier als der letzte Punkt, diese Monatsplanung zu machen. Also nur noch ich habe hier nur noch meine Top-Prios für den Monat stehen und wenn da eben 70-80% dann grün sind, dann ist das am Ende des Monats, dann ist das für mich prima. Dann bin ich froh. Ich bin ja eigentlich in Elternzeit. Ich meine, ich mache diese anderen Sachen, weil sie mich interessieren, weil mir Arbeit noch Spaß macht. Ne? Mhm. Aber das Baby, also das Kind hat natürlich Vorrang und hat auch viele Bedürfnisse, die einfach erfüllt werden müssen. Noch 2 kleine Punkte bei To-Dos und Planung, nämlich mir hat es geholfen, Baby-To-Dos einzupflegen in Todoist. Okay. Das mag auch ein psychisches Thema sein, dass man einfach sagt, okay, zum Beispiel spazieren gehen, ja, dass man das dann als Sport irgendwie deklariert oder ich weiß nicht. Also, dass man schaut, wenn man so dran gewöhnt ist, dass man mit Todoist arbeitet und dass man da Sachen drin hat. Ich hatte kurz überlegt, soll ich es stilllegen quasi für die Zeit für die Elternzeit. Aber irgendwie mein Magen hat sich umgedreht und ich dachte, nee, das kann ich nicht machen. Und das hat sich als sehr gut erwiesen, weil auch wenn man Sachen neu ausprobieren möchte, zum Beispiel das Tragetuch ist noch nicht so, man ist noch nicht so sicher, dann das irgendwie als To-Do hier nochmal probieren oder Trageberatung oder was auch immer. Und dann hat man quasi wirklich wie einen anderen Beruf, ne? Das klingt jetzt komisch, aber.
Glaube ich schon, ja.
Erweitert halt sein To-Do-Horizont. Und das dritte ist die minimal effektive Dosis, ist der Schlüssel. Sowohl bei den Baby-To-Dos, aber gerade auch bei den wirklich beruflichen Sachen muss ich sagen, es hat sich extrem extrem gelohnt, dass es möglich war, einige Artikel zum Beispiel zu überarbeiten trotz allem oder zumindest den Co-Autoren Rückmeldung zu geben, um Dinge nicht aufzuhalten, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, jetzt die nächsten Tage habe ich gar keine Chance. Und das glaube ich, das ist echt etwas wieder für jemanden oder für deine Hörer, die sehr, sehr motiviert und sehr, sehr viele Sachen laufen haben, zu sagen, okay, ich bin eigentlich primär jetzt natürlich wieder mit dem Baby beschäftigt. Ich screene ein bisschen allerdings, was da sonst noch passiert. Lass mich davon natürlich jetzt nicht unter Druck setzen, aber sorge dafür, so Ping-Pong-mäßig, nicht negativ gemeint, sondern positiv, dass ich wenigstens meine Kommentare, die vielleicht jetzt sinnvoll sind, schnell zurückgebe und die anderen können weitermachen. Mhm. Also das war für mich extrem wertvoll. So ist da eigentlich relativ viel passiert, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Hört sich so an, auf alle Fälle, ja.
Ja, dann das war es zum Thema Neugeborenes. Jetzt sozusagen haben wir die ersten 4 Wochen hinter uns. Das ist schon mal extrem wertvoll. Da hat man eigentlich schon sehr, sehr viel geschafft. Wenn das Kind dann auch wird schon ein bisschen stabiler und man kann auch schon mehr mit ihm, ein bisschen mehr mit ihm machen. Mhm. Und deswegen wieder bei, was kann Mutter, Baby und Papa, was kann man da gesundheitstechnisch machen, habe ich eigentlich nur noch mal als Betonung, diese gute Arbeitsteilung, die man in den ersten 4 Wochen etabliert hat, vielleicht nochmal weiter zu verfeinern, weil jetzt hat man mehr Erfahrungswerte und vielleicht auch gemerkt, wer macht was besonders gerne ist, vielleicht zu viel gesagt, besonders effizient oder was klappt gut zwischen den Partnern, dass man das nochmal etwas verfeinert und auch drüber redet, wie lange das jetzt noch so geht. Na? Wenn Männer vielleicht doch nach 4 Wochen dann schon zurückgehen zur Arbeit, wie soll das dann abends ablaufen zum Beispiel oder am Wochenende. Mhm. Beim Thema Stillen von vorhin als Tipp, sich echt zu überlegen, vielleicht Milch abzupumpen, weil es doch sehr die Flexibilität und Mobilität der Mutter erhöht. Also das kann man sich vorher nicht vorstellen. Ich hatte ja eben erwähnt, 9 Stunden stillen. Man ist halt richtig, also ich hatte teilweise das Gefühl, die Couch und ich, wir sind eins. Ne?
Okay.
Also man ist irgendwie so immobilisiert. Natürlich ist das auch alles sehr schön. Ich will nicht so klingen, als ob wäre das irgendwie alles, als würde ich mich beschweren. Mit dem Baby ist das wunderschön. Aber wenn man dann mal einen Termin hat, dann ja, vielleicht will man zur Physiotherapie, weil man Rückenschmerzen hat, ne? Dann ist der Vater, wenn er dann zu Hause ist und auf das Kind aufpasst, und das ist ein gestilltes Kind, so ein bisschen ausgeliefert, ne? Wenn das Kind dann Hunger hat, dann ist halt Halligalli, ne?
Ja, glaube ich.
Bis man zurückeilt, ja, genau. Deswegen ist es, ist das eine große, ja, das klingt vielleicht ganz klein, aber es ist wirklich ein großes Freiheitsgefühl, wenn man dann eben mal weg kann. Und das kann man, wenn man eben Milch abpumpt und hinterlässt und der Vater mit der Flasche füttern kann. Wieder bei denen, die das von vornherein machen mit der Flasche, na, und die ist ja heutzutage auch sehr gut, das will ich gar nicht jetzt schlecht reden oder so, das muss auch jeder wissen, die haben es halt leichter. Ne? Da sind die Mütter deutlich flexibler. Ja, organisatorisches, ja, da kann ich nur noch mal unterstreichen, dieses, oh je, ich wachse, Buch und die App, weil man doch für diese Wachstumsschübe, und da kommt dann eben so einer der Ersten, dass man da so ein bisschen vorbereitet ist, dass es jetzt noch mal richtig schwierig wird, wenn man nach 4 Wochen vielleicht gerade so das Gefühl hat, oh ja, jetzt kommt da ein bisschen Rhythmus rein, dann kommt manchmal eben der Rhythmus komplett wieder raus. Und wenn ich fand es sehr, wie gesagt, planerisch, ne, sehr, sehr gut, wenn ich weiß, wann ungefähr mich sowas erwartet, dass ich einfach dann wieder auch Co-Autoren oder anderen sagen kann, also naja, die nächsten 2 Wochen wird unwahrscheinlich, dass man was von mir hört.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich auch so eine Sache, nur als Punkt, das klingt jetzt alles so schlimm, mit, oh, da gibt der Rhythmus wieder raus. Es ist aber natürlich so, das finde ich an dem Buch auch so gut, apropos wieder Mindset, dass man dann total entschädigt wird nach so einer Phase, weil das Kind eben so viel Neues kann. Das ist sehr schwer, auch wieder, wenn man vorher keine Kinder hatte. Ich hätte mir das auch so gar nicht vorstellen können. Aber so dieses, oh, er oder sie kann greifen oder kann sich drehen. Ne? Das sind so richtige Erfolgserlebnisse. Als ob hätte man selber gerade das Drehen nochmal.
Sehr gut, ja.
Ja, also deswegen einfach, um das nicht auch zu negativ klingen zu lassen, sondern einfach nur, wie kriegt man alles unter einen oder vieles unter einen Hut. Ja, bei To-Dos und Planung. Auch da gilt noch weiter, das mit dem Podcast. Man kann auch jetzt, es war bei uns zumindest so, auch leichter spazieren gehen. Da kann man auch beim Spazierengehen noch. Da höre ich zum Beispiel sehr, sehr gerne deine Podcasts.
Sehr schön.
Dann weiterhin gilt so maximal 1 Termin pro Tag. Jetzt würde ich sagen, so ein bisschen hochgestuft, 3 bis 4 pro Woche geht dann schon so. Mhm. Jetzt sind wir so zwischen dem 1. und 3. Monat. Also es wird etwas besser. Arbeitsthemen weiterhin Prio 1 und wenn aber, also A-Aufgaben, aber wenn Zeit bleibt, dann habe ich auch angefangen, wieder an B-Aufgaben zu arbeiten. Also wichtig, aber nicht dringend. Und wichtig aber, dass man sich nicht grämt, ne? Wenn irgendwas noch nicht klappt oder nicht so in dem Zeitrahmen klappt, wieder diese Monatsplanung, sondern freuen, wenn etwas grün wird. Ja?
Sehr gut, das ist wirklich, genau. Das Positive sehen, genau.
Das Positive sehen, ganz genau. Ja, und genau, das mit der Monatsplanung und minimal effektive Dosis kann ich da auch nur nochmal unterstreichen. Also das geht hier quasi so weiter. Das sind die ersten 3 Monate und ich hatte ja vorhin erwähnt, das ist ja auch quasi so dieses erste, dieses vierte, genau, Trimester. Man sagt dann, danach ist das Baby eigentlich, jetzt ein fertiges Baby, klingt komisch, aber ist so gemeint. Und ich persönlich jetzt wieder aus unserer Erfahrung mit der Kleinen kann das bestätigen, dass ab 4 Monaten hatten wir ein anderes Baby. Das Bauchweh wurde viel weniger, der Schlafrhythmus wurde besser, es sind immer noch alle 2 Stunden trinken, aber es wurde besser, dass eben besser einschlafen kann. Und man kann plötzlich, konnte man auch immer mehr mit ihr machen. Also man, das ist auch das, glaube ich, was Väter immer, wenn das so das klassische Rollenmodell ist, Väter es immer schön empfinden, dass man jetzt immer mehr spielen kann. Und man merkt auch, die Reaktionen werden immer differenzierter. Und deswegen hier als Tipps wieder Gesundheitspflege, was kann man machen so für das eigene Wohlergehen und auch natürlich für sozusagen der ganzen Familie, unbedingt rausgehen und mit anderen Müttern treffen. Das habe ich jetzt nicht früher erwähnt, weil das bei uns eben so problematisch war mit diesen Bauchschmerzen und das war einfach sehr belastend für alle. Aber je nach Baby, andere Mütter sind auch mit einem 3 Wochen alten Baby zu anderen Müttern gegangen. Ja, das geht auch. Muss man gucken, wie das ist. Ich kann es nur so wiedergeben, weil es eben sowohl für einen selbst sehr angenehm ist, sich auszutauschen, aber auch für die Kinder ist es sehr gut. Die sind dann mit diesen 3 Monate plus total interessiert daran, was so um sie herum passiert. Wenn man da mal ins Café geht, dann guckt das Kind gerne, ne, was da so alles für Leute sind und was da so an den Wänden hängt. Das ist eine ganz andere Basis als früher. Und da kann man auch Babykurse in Erwägung ziehen. Ich persönlich mache mit der Kleinen einen PKIP-Kurs, das heißt Prager Eltern-Kind-Programm. Das sind so Anregungen für Babys. Das ist sicherlich nicht schlecht fürs Baby. Das ist auch genau das der Sinn. Allerdings muss ich sagen, für mich ist das halt vor allem auch nett so als Kreis von Müttern, die man dann kennt und die Kinder lernen sich kennen. Also ich finde das unter dem Aspekt besonders nett. Ein Tipp von uns noch in dem Kontext, Achtung Flaschengewöhnung. Ich hatte ja vorhin so betont, wie schön das ist, wenn man mal 2-3 Stunden vielleicht aus dem Haus gehen kann als Mutter. Bei uns hatte sich plötzlich das Kind überlegt, nein, also Flasche, nein, 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 Flasche möchte ich nicht mehr. Und wir führen es ein bisschen darauf zurück, dass wir das sehr selten gemacht haben. Also da für diejenigen, die dann sich so eine kleine Freiheit etablieren, der Tipp, besser ab und zu mal die Flasche noch zu benutzen, damit das Kind es nicht verlernt.
Sehr gut.
Dann, organisatorisches, da hatte ich noch mal hier mit dem Babysitter. Also wenn man es nicht vorher gemacht hat, 3 Monate plus war für uns super, dann anzufangen. Haben wir erstmal mit einmal pro Woche 3 Stunden angefangen, später dann auf 2 Mal pro Woche und jetzt sind wir mittlerweile, jetzt aber sie ist schon fast 7 Monate alt, sind wir bei 4 Mal die Woche. Und das ist für mich dann einfach sehr gute Arbeitsfenster. Ist auch total einfach, Leute per Minijob hier so auf Zentrale anzumelden. Hätte ich gar nicht gedacht, wie einfach das ist. Also kann ich auch nur Positives berichten. Ja, To-Dos und Planung, genau. Jetzt wird die Liste schon immer kürzer, weil wir haben das meiste jetzt schon, was so einfach immer sinnvoll ist. Jetzt sind wir schon bei, ich glaube, 5 Termine pro Woche. Also wie gesagt, ich spreche immer so für mich. Also das heißt unter der Woche und sich das Wochenende freihalten. Ne? Das ist so ungefähr die Maxime. Hat für uns sehr gut funktioniert. Und Arbeitsthemen, wieder eine gute Mischung aus Prio 1 und Prio 2. Und immer mal wieder gucken, was man outsourcen kann. Ne? Also man wird da auch kreativer, wenn man so in der Not ist.
Das glaube ich gern, ja.
Ja, und Monatsplanung, genau. Dann muss ich auch sagen, waren für mich wieder mehr Termine, heißt zum Beispiel jetzt nicht so lange, aber mal wieder an der Hochschule mich mit Kollegen zu unterhalten, also zu bestimmten Projekten oder zum Beispiel Telefonate zu führen, wurde dann deutlich leichter. Das hat aber natürlich auch was mit den Babysitterinnen zu tun, dass man einfach Fenster hat, in denen man besser planen kann. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Stufe, nämlich sozusagen 5 Monate plus. Ich habe auch nochmal jetzt kurz vor unserem Podcast hier überlegt, gibt es noch was ganz Neues, aber ich finde auch mit 7 Monaten passt das immer noch sehr gut. Bei so hier Tipps für die Familie gilt das bisher Gesagte, viel spazieren gehen, sich mit Treffen mit Müttern und dergleichen. Aber bei To-Dos und Planung, da sieht es halt deutlich besser aus. Also jetzt kann man mehr Termine pro Woche machen. Man kann auch Reisen, finde ich, sehr realistisch in Erwägung ziehen. Ab 5 Monate plus kann man auch vorher machen. Keine Frage, wieder. Hängt vom Baby ab. Aber ein Tipp, wenn man voll stillt, ist das eigentlich sehr sinnvoll, während dieser Zeit Urlaub zu machen, weil man hat alles dabei. Man muss keine Fläschchen, man muss da nichts irgendwie groß an Equipment dafür mitbringen, sondern man hat eigentlich alles dabei. Und ich persönlich habe das jetzt hier bei 5 Monate plus, weil das Baby einfach viel neugieriger ist. Das heißt, wenn es dann im Zug ist oder so, ne, oder im Auto, dann guckt es sich um, findet das auch ganz spannend, dass was Neues passiert. Und das erleichtert es deutlich. Jetzt nur natürlich wieder so ein kleiner Aber Achtung, je nachdem wann das Kind seine Zähnchen bekommt,
oje.
Kann es sein, dass es dann wieder, dann wieder natürlich etwas unruhiger wird. Da muss man aber auch sagen, gibt es tolle homöopathische Mittel, die erstaunlicherweise bei Babys extrem gut funktionieren. Das kann ja kein Placebo sein, also mich hat das echt umgehauen, dass das so gut funktioniert. Ja, und auch obwohl unser Baby Zähne bekommt und zu Weihnachten so eine Donnerwetterphase hatte in der App, hat das super geklappt.
Okay, sehr gut.
Und ja, unbedingt mit anderen treffen. Man hat, gerade wenn man vielleicht ein sehr unruhiges Baby hat, die Neigung, sich so ein bisschen einzuigeln. Aber ab 500 plus spätestens würde ich sagen, unbedingt mit anderen treffen. Das Baby wird auch immer sozialer und findet das ganz toll, wenn andere Mütter, andere Babys, andere Umgebung, da haben alle Parteien was davon. Mhm. Ja, also das war super. So der Abriss bis Stand heute, Januar.
Also die Reise durch die ersten Monate sozusagen, okay. Super. Ja, vielen Dank für den ausführlichen Plan. Ich glaube, da kann sich jeder sehr, sehr viel mitnehmen. Jetzt hast du ja angesprochen, dass du verwendest auch Tools, Programme, Apps. Du hast vorher Todoist, Evernote verwendet, hast einige Link-Tipps schon gegeben. Gibt es noch irgendwas, das fehlt, das du noch verwendest?
Ja, bei denen, die ich vorher auch schon verwendet habe, hatte ich noch nicht Rescue Time erwähnt. Mhm. Das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht ausgewertet, seitdem die Kleine da ist. Aber vorher habe ich das viel genutzt als Tool, um zu gucken, wofür verwende ich eigentlich meine Zeit. Und auch anzupassen, je nachdem, was da so rauskommt. Und als Apps noch, jetzt dann für unser hier Fokusthema. Es gibt für die Schwangerschaft eine sehr gute App, die heißt Schwangerschaft Plus. Und für die Babyzeit, die heißt Baby Plus. Also die sind beide so aus dem gleichen Hause. Und da bekommt man also dann, je nachdem, wie weit man gerade ist, wie alt das Kind gerade ist, bekommt man sehr schöne Artikel und man sieht immer so den Fortschritt. Also jetzt zum Beispiel bei der Schwangerschaft, wie weit ist das Kind entwickelt, was passiert gerade, also sehr, sehr schön. Und die Oje, ich wachse App. Übrigens, ne, Oje, ich wachse ist die deutsche Übersetzung. Aus Holländischen heißt das auch so. Aber in den USA, da sieht man mal das Marketing, heißt das The Wonder Weeks.
Okay. Ja, kreatives Marketing aller USA. Ja,
kennen wir. Absolut.
Super. Sehr gut. Lydia, vielen, vielen Dank zunächst einmal. Wenn jetzt jemand sagt, das waren alles super Informationen, ich möchte mich mit der Lydia vernetzen, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, beziehungsweise vielleicht sogar mit dir in Kontakt treten?
Ja, also dadurch, dass ich ja in einer öffentlichen Institution tätig bin, kann man mich sehr einfach finden auf der Website der Hochschule Mainz, das ist meine öffentliche E-Mail-Adresse und ich bin auch auf Xing und LinkedIn für berufliche Themen zu erreichen.
Super, das werden wir natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Lydia, vielen, vielen lieben Dank, das war wirklich sensationell und ich würde fast sagen, vielleicht schaffen wir es so in einem halben Jahr, ja, dann noch die restlichen Schritte durchzugehen, mal schauen, was da noch auf dich zukommt, aber wäre auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil da war jetzt extrem viel Wertvolles drin und ich denke, das könnten wir durchaus fortsetzen, wenn du magst.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt nur einer Mutter oder einem Vater ein bisschen helfen konnte, dann freut es mich schon sehr. Und ich wünsche wirklich allen jungen Eltern beziehungsweise Eltern in Spee da draußen alles Gute auf der spannenden Reise Elternschaft und kann nur sagen, sie sind wirklich nur einmal so klein und daher ist Effizienz mit Kindern, also ist zumindest für mich jetzt nicht mehr Prio 1 und ich finde es gut, sich immer dran zu erinnern, dein Alltag ist ihre Kindheit. Dann super. Macht was Schönes zusammen draus.
Das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Lydia.
Sehr gerne.
Also ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang in meiner Intro. Da war wirklich geballtes Wissen drin. Wenn du die ganzen Buchtipps, die ganzen Linktipps und was die Lydia noch so alles erzählt hast, dir holen willst, dann wechsle jetzt einfach auf selbst-management.biz/282. Also selbst-management.berta-ida-zeppelin/282 für die 282. Podcast-Folge. Das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.
Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.